ein tolles Erlebnis. Wir haben unser Jugendtreff Radfahrausflug gehabt, oder Ausflug für Radfahren, wie sagt man das? Radausflug. Gehabt, das war ganz nett. Und als wir damit dann fertig waren, haben wir uns getroffen bei uns zu Hause und haben wirklich gesundes Essen gehabt, das wir alle genossen haben. Schnitzelsemmeln mit Ketchup und Mayo. Und es war einfach sehr schön und wir haben einfach natürlich über den Herrn haben wir gesprochen, miteinander gebetet, aber auch viel Spaß gehabt. Und in dieser Zeit gab es einen jungen Mann, der uns einen Witz erzählt hat. Ich werde Krisis Namen jetzt nicht sagen, aber damit er nicht irgendwie glaubt, dass ihr wisst, wer das ist. Aber dieser junge Mann hat diesen Witz erzählt, und zwar, es geht so, ich fange eigentlich nie mit Witze an, aber ich möchte mit diesem Witz anfangen, weil es wichtig ist. Es hilft uns, was zu verstehen, finde ich. Da war ein Mann, und ich bin mir nicht, übrigens, ich habe ein bisschen dazu geschrieben, ich war mir nicht ganz genau sicher, Christian, wo das, Entschuldigung, wie genau das war. So, ich habe da ein bisschen die Lücken reingefüllt. Da war ein Mann, der ging spazieren auf den Strand und hat dort eine Flasche gefunden, hat diese Flasche abgeputzt und aus der Flasche kommt ein Genie heraus. Ich glaube, ich sage das richtig. Genie ist richtig. Und das Genie sagt dann eben, du kriegst 3 Wünsche. Und der Mann sagt, oh Mann, ich würde gerne nach Amerika, aber ich habe Flugangst und dann auch, ein Schiff kann ich auch nicht, da werde ich seekrank, so bitte eine Brücke über den Atlantik bauen. Und Jenny sagt, uff, das ist ja aber schon eine Herausforderung. Weißt du, wie tief dieser Atlantik ist und wie weit das ist? Hast du nicht einen anderen Wunsch für mich? Und der Mann sagt dann, naja, eigentlich schon, ich würde gerne Frauen besser verstehen. Und der Genie sagte, wo wolltest du die Brücke haben? Du denkst, was? Aber so denken wir. Es gab im Jahr 1992, 93 sogar ein Buch, das herausgebracht wurde, kein christliches Buch, also irgendein Psychologe. Das Buch hieß, Männer sind anders, Frauen auch. Aber eigentlich, das Buch, es wurde ursprünglich auch im Englischen herausgebracht. Auf Englisch hieß es, Männer sind von Mars, Frauen von der Venus. Also vielleicht habt ihr davon gehört. Das heißt, diese zwei Geschlechter sind von ganz, ganz andere Planeten. Die können einander nicht wirklich verstehen. Das ist nicht Kultursache, das ist Planetensache hier. Natürlich gibt es zwischen die zwei Geschlechter einen großen Unterschied. Das ist klar. Es gibt viel Verwirrung heute, was jetzt Gender betrifft. Aber Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und die Realität ist, wir wollen unser Denken, was jetzt das andere Geschlecht betrifft, nicht an unser Zeitgeist anpassen, sondern an dem, was im Wort Gottes steht. Ist es möglich, dass ein Mann eine Frau verstehen kann? Und jetzt rede nicht und denk nicht aus deiner Erfahrung. Was sagt das Wort? Wir haben heute ein Vers, das ich lesen möchte. Und ich möchte diesen Vers lesen, weil wir gehen jetzt nicht die Reihenfolge nach. Das ist vielleicht komisch, aber ich möchte nicht mit der Unterordnung der Frau beginnen, weil ich überzeugt bin, dass der Mann, wenn er seine Rolle auch biblisch ausübt, wenn er die biblische Art der Leitung und des Vorstehens ausübt, hat eine Frau überhaupt kein Problem, sich biblisch zu unterordnen. Weil wir das genau sehen in so vielen anderen Bereichen im Leben. Unterordnung ist was Wunderschönes, wenn es biblisch ausgeübt wird. Wir fangen mit uns Männer an heute. Der führende Ehemann. Unterordnung, Einsicht und Ehre. Was sagt uns 1. Petrus 3, aber nur Vers 7? Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Gott sagt nicht nur, dass es möglich ist, dass ein Mann seine Frau verstehen kann. Er befiehlt dem Mann, sie zu verstehen. Er sagt, das ist deine Aufgabe. Jetzt mach das. Jetzt tu das. Und es gibt Konsequenzen, wenn du es nicht tust. So funktioniert das. Wir wollen uns mit diesem Thema heute auseinandersetzen. Aber das Problem ist, wir Männer sind fleischlich, wir Männer sind Sünder, wir haben Schwächen. Was ist es, das bei uns so oft das Problem ist? Wir tendieren oder neigen dazu, entweder dominant oder abwesend zu sein. Einer Extrem oder ein anderen Extrem. Wo wir sind, entweder wollen wir alles beherrschen oder gar nichts. Und das ist natürlich völlig falsch. Genauso wie in so vielen anderen Bereichen, dass wenn man entweder dominierend ist oder total abwesend ist, das führt zu richtigen Problemen. Diesen Mittelweg, diese ausgewogene und ich würde jetzt auch sagen, Christus ähnliche Art und Weise mit uns umzugehen, ist, was der Herr möchte. So was wir heute aus dieser Stelle lesen, dass der Herr uns sagt, ist nicht meine persönliche Meinung, es kommt aus dem Wort. Der Ehemann wandelt gut. Warum sage ich wandelt gut? Wie wir in den letzten Wochen versucht haben zu erklären, warum wird das hier überhaupt jetzt angesprochen? Petrus will uns helfen, dass wir Licht sind. Vers 9 sagt, wir sind aus der Finsternis berufen zu seinem wunderbaren Licht. Und Vers 11 in Kapitel 2, Geliebte, ich ermahne euch, als Gäste und Fremdliche, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Gottes Wille ist nicht, dass Menschen nur von uns das Evangelium hören, sondern dass sie es sehen, dass sie unser Leben wirklich unter der Lupe betrachten können. Habe ich das richtig ausgesagt? Lupe. Wie sagt man das? Unter der Lupe. Dankeschön. Meine Jungs sagen, ich mache das, sag das immer falsch aus. Uns wirklich untersuchen. Die werden natürlich merken, wir sind nicht vollkommen wie Jesus. Aber wie gehen wir mit unseren Schwächen um, mit unseren Fehlern um, mit unseren Problemen um? Was ist unser Ziel? Was herrscht in der Ehe? Harmonie oder Dissonanz? Der Herr möchte, dass wir erkennen, es ist sehr wohl möglich und sogar unsere Verantwortung, liebe Männer, dass wir eben in dieser Sache die Christus-ähnliche Art und Weise angehen, unsere Frauen zu lieben. Wir haben eben gesagt, der Ehemann wandelt gut vor dem Herrn, wenn er seine Ehefrau christusähnliche, liebevolle Einsicht und Ehre schenkt. Christusähnliche. Warum mache ich das? Weil Christus so ist. Ich möchte das tun. Warum? Weil ich sie liebe. So wie Christus mich geliebt hat. Einsicht und Ehre. Und liebe Frauen, bitte jetzt nicht ausschalten. Und auch jetzt bitte nicht alles akribisch aufschreiben, damit du später mit deinem Mann reden kannst und ihm sagen kannst, was er alles zu tun hat. Du darfst auf jeden Fall verstehen, was Gottes Ziel ist. Und nächste Woche ist die Taufe, aber in zwei Wochen, dann schauen wir die Aufgabe der Frau genauer an. Und wir werden merken, wie wunderbar die zwei miteinander zusammenpassen. Und das wird nicht von heute auf morgen sein, das ist ein lebenslanges Prozess. So, schauen wir das an. Als erstes ein paar Fragen zum Überlegen für uns, liebe Männer. Okay, als erstes, hast du das Herz deiner Frau gewonnen und erhalten? Sagst du was? Ja klar, wir sind verheiratet. Okay, muss nicht unbedingt heißen, dass du das Herz deiner Frau immer noch hast. Da hat einer, was ich diese Woche gehört habe, sagte, ja, manche Männer sind so, sie erwerben ihre Frau und sind so lieb und nett. Und dann haben sie die Frau und dann auf einmal, okay, abgehakt, erledigt, jetzt was anderes. Das ist nicht christlich. Das ist nicht, wie der Herr das möchte. Hast du das Herz deiner Frau immer noch? Hast du das Herz deiner Frau überhaupt gehabt? Wir haben letzte Woche gesehen, dass Mann und Frau sind eins vor Gott. sollten eigentlich einen einheitlichen Herz haben. Herz zusammengeschweißt. Wirklich wunderbar. Würden deine Kinder oder Frau gerne für dich als Chef arbeiten? Schauen dich zu Hause an und sagen, so geht Papa in der Familie um und ich brauche eine Arbeit. Wenn mein Chef nur so sein könnte, wie mein Papa ist. Würden deine Kinder oder deine Frau sagen, ja, das wäre super, das wäre eine tolle Sache. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ja, ich arbeite für meinen, keine Ahnung. Aber Frage ist, versteht ihr, was ich meine? Ein guter Führer, Leiter in einer Firma, in einem Geschäft, wird auch wissen müssen, wie man Menschen gut leitet. Und wenn man das schlecht macht, ist das für allen schlecht. Schiebst du die Schuld, dass deine Ehe schwach ist, auf deine Frau? Diese berühmte, sie hat Schuld. Ich mache alles richtig. Und die Frau kann das natürlich genauso machen. Schiebst du diese Schuld auf deine Frau oder verstehst du, dass du die Verantwortung hast, vor dem Herrn etwas zu unternehmen, damit deine Ehe vor dem Herrn stark ist? Wie opferst du dich für deine Frau auf? Und sag bitte jetzt nicht bloß, ja, ich gehe arbeiten. Das ist schon mal was Gutes, aber ledige Leute gehen auch arbeiten. Okay, die müssen auch was verdienen. Du bist verheiratet. Wie opferst du dich für deine Frau auf? Mehr als dass du bloß arbeiten gehst. Und heutzutage müssten wir, glaube ich, in den meisten Fällen auch sagen, dass deine Frau geht genauso arbeiten. Was tust du, indem dass du dich für deine Frau aufopferst? Schauen wir diese Stelle an und wir werden sehen, dass eine harmonische Ausübung der eigenen Verantwortung dazu führt, dass wir eine harmonische Ehe auch haben. Wir Männer müssen unsere Verantwortung wahrnehmen. Wenn wir das biblisch und christusähnlich tun, haben unsere Frauen viel weniger Mühe, sich zu unterordnen. Das Problem, das leider so oft vorkommt, ist, die Frauen schauen ihre Ehemänner an und wissen, der hat keine Ahnung, es interessiert ihm nicht, er will einfach, dass ich ihm folge wie ein Roboter. Und das natürlich wird nicht funktionieren. Das wird Probleme hervorrufen. Und genau das ist, was das Wort nicht will. Genau das ist, was hier nicht steht. Was steht hier? Der Ehemann soll einsichtig mit seiner Frau zusammenleben. Einsichtig. Was heißt einsichtig? Man sieht hinein. Man kann verstehen. Man hat eine rücksichtsvolle Führung. Das Gegenteil von einem groben oder dominierenden Führungsstil. Wie wir gesagt haben, Unterordnung ist nicht Unterdrückung. Ist es einfach nicht. Darf es nie werden. Einsicht heißt entsprechend der Erkenntnis. Der Fokus liegt tatsächlich auf Erkenntnis oder Information, die oft von Männern vernachlässigt wird. Wir als Männer sollen wissen, dass wie es unserer Ehefrau geht, was auch eine biblische und Christus-ehrende Ehe ist. Was sind die Wünsche, Ziele, Enttäuschungen, Ängste meiner Ehefrau? Was sind die Stärken, Schwächen, die meine Ehefrau hat im physischen Bereich, im emotionalen Bereich, im geistlichen Bereich? Wie gut kenne ich meine Ehefrau? Der Ehemann soll ein Doktorat in seiner Ehefrau haben. Der soll sie so sehr studieren, dass wenn es dazu kommen würde, dass er ein Buch dazu schreiben müsste, dass er sich hinsetzen könnte und gleich losschreiben könnte, weil er sich so viel Mühe gemacht hat, positiv gesehen, um seine Ehefrau zu verstehen, zu erkennen. Wie ist sie? Jetzt, die Ehemänner hier, die etwas länger verheiratet sind, werden natürlich dazu auch sagen, nach 20 Jahren Ehe kommen manchmal Dinge vor und du staunst und sagst, oh, wie habe ich das jetzt 20 Jahre lang nicht bemerkt? So, liebe Frauen, ihr müsst auch verstehen, haben so einen dicken Schädel manchmal, wir Männer. Wir brauchen Zeit. Aber wir müssen manchmal wirklich erkennen, ich muss mich da engagieren. Ich muss absichtlich versuchen, meine Frau zu verstehen. Das ist das Erste. Das ist nicht meine Meinung. Das sagt Petrus unter Inspiration. Männer, lebt eben mit einsichtig mit euren Frauen. Es steht hier auch, mit euren Frauen aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Ich möchte dieses Wort auch jetzt herausbringen. So erstmal einsichtig, aber zusammenleben. Darfst jetzt auch nicht sagen, ja klar leben wir zusammen, wir sind im gleichen Haus. Wir sind beide am gleichen Standort angemeldet bei den Behörden. Wir leben eh zusammen. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Es ist das Gegenteil von aneinander vorbeileben. Das ist, ich habe mein Leben, sie hat ihr Leben und ihr, ab und zu reden wir miteinander. Das ist nicht Zusammenleben. Zusammenleben ist, ich verstehe meine Frau, ich lebe einsichtig, aber wir leben zusammen, wir sind eins. Was meine Frau erlebt, das erlebe ich auch. Jetzt nicht, wenn meine Frau in diesem Geschäft arbeitet und ich woanders, natürlich habe ich nicht alle die gleichen Erlebnisse, aber wir reden miteinander. Ich weiß, was sie da durchmacht. Ich helfe ihr, diese Sachen zu tragen. Genauso wie sie mir hilft, meine Sachen zu tragen. Wir leben nicht aneinander vorbei, sondern wir sind organisch miteinander verbunden. Und das ist etwas, woran man arbeiten muss. Das kommt nicht von alleine. Wir Männer, wir denken, diese eigentlich Macho-Idee, ich gehe arbeiten, und auch wenn meine Frau arbeiten geht, das ist egal, wenn ich nach Hause komme, habe ich dann mein Sofa und ich lege mich hin und lasse mich bedienen. Das ist nicht biblisch, das ist nicht christlich. Das ist vielleicht, wie manche Männer Unterordnung verstehen würden. Das ist nicht, wie ein Christ das betrachtet. Der Herr Jesus hat uns so nicht, kein solch ein Vorbild gegeben. Der Herr Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Christus ähnliche Leitung schaut ganz, ganz anders aus. Jesus kennt uns durch und durch. Und er liebt uns trotzdem, auch obwohl wir so viele Probleme haben, so viele Fehler machen, so viele Sünden begehen. Er starb trotzdem für uns am Kreuz. Er schaut Petrus an, der das geschrieben hat, und sagte dem Petrus, Petrus, du wirst mich heute Abend dreimal verleugnen. Aber ich habe für dich gebetet. Und was hat da der Herr Jesus dann für Petrus getan? Nachdem Petrus ihm dreimal wirklich schlimmsten verleugnet hat, der Petrus ist nicht mal da, er hat ihn verlassen. Der Herr Jesus stirbt für Petrus am Kreuz. Opfert sich für den Petrus auf. Und dann, nachdem er auferstanden ist, geht er zu Petrus hin und sagt, er liebst du mich? Er stellt ihn wieder her, gibt ihm eine Aufgabe, sagt ihm, du hast meine Vergebung, du bist mein Kind, ich hab dich lieb, alles unter meinem Blut. Liebe Männer, wir haben auch diese wunderbare Verantwortung in dieser Art und Weise, einsichtig zusammenzuleben mit unserem Frau. Mit unserer Frau. Sie ist Gottes Geschenk an uns. Wir leben nicht aneinander vorbei, sondern wir leben zusammen. Das ist unser Ziel. Es steht hier aber auch als dem schwächeren Gefäß. Und natürlich hier wird heute sehr stark diskutiert. Was bedeutet das? Manche würden sagen, dass das heißt, dass sie körperlich schwächer sind. Ich glaube, die meisten von uns würden zugeben, dass das ist in den meisten Fällen da so. Es gibt in Wien mehrere, und das ist eine schreckliche Sache, aber es gibt Häuser für Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden. Das ist etwas, das vorkommt. Ich habe auch jetzt Artikel gelesen, dass in dieser Corona-Zeit diese Art von Gewalt zunehmend mehr vorgekommen ist. Und das ist schrecklich. Das ist reine Sünde. Gott schaut das an und ist wirklich damit nicht einverstanden. Es macht ihm zu Recht zornig. Aber der Punkt ist, es gibt, soweit ich weiß, keine Häuser für Männer, die häusliche Gewalt erleben. Und das, obwohl ich glaube, das kann vorkommen. Ich glaube schon, dass es vorkommt. Aber das ist die Ausnahme, nicht das Regel. So, beide soll nicht sein. Eine Frau kann ihren Mann unterdrücken und auch misshandeln, genauso wie der Mann die Frau. Aber die Männer sind oft die dominierend und mit Gewalt umgehen. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Kann sein, dass das hier gemeint ist. Manche meinen, es könnte auch sein, dass eine Frau halt emotional schwächer ist. Kann sein. Kann vorkommen. Manche Männer sind auch wirklich emotional in Schwierigkeiten und schwach. Ich glaube, es gibt eine ganz einfachere, viel einfachere Auslegung hier. Wenn es eine Autorität gibt und jemand, der unterordnet ist, wer ist stärker, wer ist schwächer? Die unterordnet ist. Der die Autorität hat, wenn er es missbraucht, die unter dieser Autorität stehen, denen geht's arm. Die haben ein richtiges Problem. Was Petrus hier eindeutig sagt ist, liebe Männer, wenn ihr eure Autorität, eure Führungsrolle missbraucht, sündigt ihr gegen Gott, sündigt ihr gegen den Schwächeren. Wenn ihr jetzt meint, Unterordnung heißt, ich bin der große Befehlshaber, du sagst, was ich dir zu tun habe, du tust, was ich sag, du zu tun hast und marschierst weg, weil ich der große General in der Familie bin, missbrauchst du deine Frau. Und du tust genau das Gegenteil von dem, was der Herr will. Er will, dass du in Einsicht mit deiner Frau als dem schwächeren Gefäß, als diejenige, die sich unterordnet, weil sie auf den Herrn hofft und den Herrn folgt, und sie ehrst. Du gibst eben auch, du lebst zusammen und du ehrst deine Frau. Und das Wort Gefäß ist einfach Schöpfung. Wir sind alle Gefäße. Das hat eigentlich an sich keine besondere Bedeutung. Männer sind auch ein Gefäß, Frauen sind ein Gefäß, wir sind Schöpfung, wir sind Gottes, wir sind Menschen. So, sie sind unterordnet und dadurch sind sie auch mehr verletzlich sozusagen. Und das wird von vielen Männern missbraucht. Und das darf nicht sein. Man missbraucht eine Ehefrau nicht, wenn man versteht, dass meine Verantwortung ist, sie zu kennen, ist mit ihr zusammenzuleben und eben der zweite Punkt, der Ehemann soll seiner Frau Ehre erweisen. Ich soll meine Frau Ehre erweisen. Ich darf meine Frau Ehre erweisen. Was bedeutet Ehre erweisen? Na, du ehrst etwas, worauf du Wert legst. Legst du Wert auf deine Ehefrau? Das ist das, wenn du sie liebst und wenn du sie auch wirklich ihr Herz hast, dann legst du natürlich extrem viel Wert auf deine Ehefrau. Wenn du das nicht tust, dann ist das Problem bei dir, bei mir. Wenn wir Männer unsere Frauen nicht lieben und keinen Wert auf unsere Frau legen, dann haben wir das Problem. Wir ehren etwas, wenn wir viel Wert drauf legen in unsere Gedanken, wie wir darüber denken. Und das führt dann dazu, dass es in unser Handeln Auswirkungen hat. Wie ich rede, wertschätzend rede ich, sowohl privat als auch öffentlich. Meine Worte sind mächtig, das sagt uns Jakobusbrief ganz stark. Die Worte haben eine stärkere Auswirkung als manche Taten. Und eine Frau wird sehr, sehr schnell von einem Mann missbraucht durch Worte. Ich habe nie eine Hand auf sie gelegt, aber deine Zunge ist schwerer. Was hast du mit deiner Zunge getan? Unsere Worte sind wichtig. Wir sollen unsere Frauen ehren, Wert drauflegen. Wie ich mich benehme, wertschätzende Handlungen, welche Entscheidungen ich treffe, was ich investiere, Zeit, Geld, Kraft. Als du deine Ehefrau gewinnen wolltest, damit sie überhaupt bereit wäre, dich zu heiraten, was hast du damals gemacht? Du hast natürlich mit ihr gesprochen. Du warst sehr, sehr bereit, eben zuzuhören. Vielleicht auch Mitleid zu haben in irgendeiner Herausforderung. Und deine Ehefrau dachte, boah, was für ein netter Kerl. Was für einer, der mich ermutigt und stärkt. Ist gut so. Gut begonnen. Aber jetzt, 10 Jahre nachher, 20 Jahre nachher, 3 Monate nachher, was auch immer. Wie geht das weiter? Das Problem ist, wir kommen in diese Situation und sagen, oh, jetzt sind wir verheiratet, jetzt bin ich sicher, jetzt kann ich aufhören, mich so anzustrengen. Ich kann jetzt ganz einfach relaxen. Komm her und bedien mich. Nein, mach das nicht. Das führt zu einer Katastrophe. Liebe Männer, deine Frau ist kein Objekt. in Person. Wunderbar von Gott geschaffen. Unsere Frauen sind kein Objekt, das wir ausnutzen können. Sie ist eine Person, eine Seele, die von Gott geschaffen wurde. Ein Geschenk Gottes, die wir bekommen haben. Ich glaube, ihr werdet verstehen, warum ich das jetzt sage. Liebe Männer, deine Frau ist kein Auto. Und auch kein Computer. Okay? Ein Auto, du steigst ein, du springst an, du fährst wohin, du gibst Gas, du musst ja natürlich Benzin oder Diesel einschenken und du gibst es, was es braucht und dann fährt es. Vielleicht musst du es zur Reparatur bringen und dann bringst du es nach Hause und dann steigst du aus und denkst nicht mehr dran. Computer, letztlich dahinter dem Bildschirm, tippst da irgendwas ein, das macht, was es tun soll und dann lässt du es vielleicht arbeiten und dann kommst du wieder später zurück. Keine Ahnung, du hast da ein bisschen vielleicht Unterhaltung vom Computer oder irgendwas in der Richtung, hast ein bisschen Freude, aber dann schaltest du aus und ist vorbei. Eine Frau ist nicht ein Computer und ist auch kein Auto. Es ist eine Person. Großer Unterschied. Dein Auto hat keine Gefühle. Und der Computer auch nicht. Auch wenn der Computer manchmal jammert und sagt, das darfst du nicht machen. Also, das ist ihm egal. Er ist nicht verletzt, wenn du ihm sagst, dann schalte ich dich aus. Deine Frau hat Gefühle. Und hier, liebe Männer, wir müssen hier aufpassen. Es gibt Männer, die mehr Aufmerksamkeit, mehr Interesse ihrem Auto und ihr Computer schenken, als ihre eigene Ehefrau. Sie pflegen ihr Auto so perfekt, weil so fahren sie dann cool durch die Gegend. Der Computer ist das stärkste und coolste und beste Programm und der kann alles machen. Ich sitze Stunden hinter diesem Bildschirm und spiele irgendwelche Spiele oder tue irgendwelche Recherchen oder irgendetwas und meine liebe Ehefrau sitzt da oder sagt, hey, mich gibt's auch. Ich bin sogar besser als ein Computer oder ein Auto. Und der Mann, der sagt, beweis das. Das soll nicht sein. Das ist verkehrt. Das Problem liegt dann bei uns. Deine Frau ist kein Ding. Deine Frau ist ein Kind Gottes. Wenn du eine Tochter hast, vielleicht hilft es dir, so zu denken. Wie möchtest du, dass deine Tochter von ihrem Ehemann eines Tages behandelt wird? Was möchtest du, dass dieser Mann, der deine Tochter heiratet, tut? Na, wie gehst du mit deiner Tochter jetzt um? Ich hoffe, du gehst liebevoll und gnädig und fürsorglich und gerecht mit deiner Tochter um. Und du möchtest genau das Gleiche für deine Tochter in der Zukunft. Dann gehst du mit deiner Frau so um, weil sie hat auch einen Vater. Und er wünscht sich das sicherlich auch. Das ist eine große Verantwortung. Männer, wir müssen damit aufhören, unsere Frau als irgendein minderwertiges Objekt zu betrachten. Falls es jemand gibt, der das macht, es kommt in dieser Welt sehr oft vor, eine Frau wird als Objekt betrachtet, die man ausnützt. Das ist falsch. Das ist eine Person, wunderbar und ein Schatz, worauf wir extrem viel Wert legen dürfen, Ehre erweisen. Erweise deine Frau Ehre vor Gott und vor deiner Familie. Unsere Kinder sollen wissen, dass ja, wir können mit unserer Frau scherzen und Spaß haben und gewisse Dinge diskutieren, aber sie müssen wissen, dass unter allem, was da vorkommt, eine große Liebe und Ehre vorhanden ist. Wir sind nicht so steife, irgendwie so ganz total unbewegliche Menschen. Ich hab dich lieb, ich ehre dich, ich darf niemals irgendeinen Witz reißen, ich darf niemals irgendwas sagen, das zu einer Diskussion führt. Das meine ich nicht. Aber normal miteinander leben, so ist es, was der Herr möchte. Warum? Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens sind. Die Bibelstelle sagt uns hier, Petrus sagt uns durch den Heiligen Geist, wir sind gemeinsam Erben der Gnade. Gemeinsam. Das geht zurück auf das, was wir letzte Woche gelesen haben aus 1. Mose. Aus zwei Menschen wird eine Person. So 1 plus 1 ist gleich 1, wenn es um die Ehe geht. Das ist die einzige Situation, wo diese mathematische Formel gilt. 1 plus 1 ist nicht 2, es ist 1 in der Ehe. Zwei werden eins. Wir sehen das in der Dreieinigkeit. Drei Personen, aber ein Gott. Wir sehen das in dieser Welt überall, wie wir voneinander abhängig sind. Wie es die Ernährungskette und alle so viele Dinge, wo alles zusammen dann ein Gesamtbild ergibt, das extrem wichtig ist. Und dadurch hat man eine Einheit, eine Harmonie. Und in der Ehe ist es auch so, dass wir sind zwar zwei Personen, aber wir sind ein Wesen. Und daher vor Gott sind wir gemeinsam Erben der Gnade des Lebens. Vor Gott gibt es eine Gleichwertigkeit von Ehemann und Ehefrau. Es gibt unterschiedliche Rollen, aber Gleichwertigkeit. Und der Herr Jesus sagt uns, dass in der Ewigkeit wird es kein Mann und Frau geben. Und ich bin persönlich 100% überzeugt, dass es jetzt Ehefrauen gibt, die ihre Aufgabe sehr, sehr gewissenhaft angehen, die in der Ewigkeit Autorität haben werden über ihre Ehemänner. Die Ehemänner haben ihre Aufgabe ganz schlecht gemacht. Gott sieht das, die Frauen setzen ihre Hoffnung auf den Herrn, folgen Jesus nach und in der Ewigkeit wird der Herr gerecht richten und wir belohnen nach dem, was man getan hat. Das, was eigentlich wertlos ist, verbrennt. Das, was wertvoll ist, bleibt über und Gott gibt verschiedene Gaben, verschiedene Verantwortung und Segen anhand der Treue. Und ich bin überzeugt, dass in der Ewigkeit es Frauen geben werden, die mehr Autorität, mehr Segen haben werden als ihre eigenen Ehemänner. So, wofür leben wir Ehemänner? Nicht damit wir in der Ewigkeit sagen, ja, ich bin besser. Das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist, ehre ich den Herrn Jesus, damit er die Ehre bekommt in allem, was ich tue. Ihr kennt eben das Gleichnis, oder in Matthäus 25, wo der Herr Jesus eben uns sagt, dass eben ein Mann seine Diener Talenten gegeben hat. Und dann ging er weg. Und dann kam er zurück und stellte die Frage, was hast du mit meinem Talenten getan? Und der eine sagte, ich hatte Angst und da habe ich gar nichts damit gemacht. Liebe Männer, Gott hat uns unsere Ehefrauen gegeben. Was tun wir mit dem, was Gott uns gegeben hat? Lassen wir Gottes Wort wirklich uns beeinflussen, dass wir die Verantwortung übernehmen. Gott hat uns unsere Ehefrauen anvertraut. Glaubst du wirklich, dass es Gott wichtiger ist, dass du wildfremde Menschen oder deine Freunde dienst, als dass du deine eigene Ehefrau dienst und liebst? Ja, wir sollen dienen. Wir sollen Menschen, die wir gar nicht kennen, helfen und dienen. Aber was tun wir zu Hause? Das ist die Grundlage. Da fängt es an. Hier ist der eindeutige Befehl Gottes an uns. Man kann die eigene Ehefrau nicht vernachlässigen, ohne dass gravierende Konsequenzen dafür dann auch vorkommen. Es wird hauptsächlich so sein, dass ein Ehemann, der das Herz seiner Ehefrau nicht gewonnen hat, sich wirklich auch sehr schwer tun wird, die Herzen seiner Kinder zu gewinnen. Der Ehemann, der seine Ehefrau nicht respektvoll behandelt, die Kinder werden das sehen, die Kinder werden die Mutter schlecht behandeln, die Kinder werden den Vater schlecht behandeln. Die Kinder werden sich schwer tun, ihre Eltern zu unterordnen, weil sie sehen in der Familie ein genau das Gegenteil als Vorbild. Männer, wir müssen, wir dürfen, wir wollen das Herz unserer Frauen nicht nur einmal gewinnen und heiraten, sondern gewinnen und erhalten, behalten und pflegen und lieben, damit es eine Einheit und harmonische Beziehung gibt. Und der Ehemann, der seine Frau misshandelt, wird von Gott gezüchtigt. Die Stelle hier hört damit auf und sagt, liebe Männer, es gibt Auswirkungen. Der Vater im Himmel sieht, was ihr macht. Er steht da, wir sind gemeinsam Erben des Gnade des Lebens. Gott schenkt uns gemeinsam das, was wir brauchen. Und wenn wir unsere Ehefrau misshandeln und meinen, wir können trotzdem beten und Gott bitten um seine klare Führung und um sein Segen an uns in unser Leben, an unsere Aufgaben, das, was wir tun. Und er wird uns trotzdem einfach weiter segnen, da täuschen wir uns selbst. Er wird durch seine Liebe weil er uns liebt, mit Züchtigung eingreifen in unserem Leben. Es steht da ganz eindeutig, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist eine starke Aussage. Das kommt nicht davor, in der Stelle davor vor, wo die Frauen sich unterordnen. Das steht nicht, und Frauen unterordnen euch, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das steht gar nicht da. Es wird nur uns Männern gesagt, dass wenn wir unserer Aufgabe nicht wirklich gewissenhaft nachkommen, aus Liebe für unsere Frauen und dem Herrn, dann gibt's eine Art Trennung zwischen uns und Gott. Wir werden jetzt unser Heil nicht verlieren. Aber so wie in alle Situationen, wo es Sünde gibt, wir haben dann den Heiligen Geist betrübt und wir haben jetzt den Herrn Jesus dazu geführt, gebracht, dass er nicht segnend, sondern züchtigend in unserem Leben eingreifen muss, weil er uns liebt. Das tust du mit deinen Kindern auch? Wenn dein Kind jetzt ständig in der Straße hineinlaufen würde, würdest du nicht einfach zuschauen und sagen, passt, okay, toll, magst du das? Lauf wieder in der Straße hinein. Nein, du wirst irgendwie züchtigen, das Kind zurückhalten, irgendwie das Kind beibringen, das darfst du nicht. Und das Kind wird es nicht mögen wahrscheinlich. Aber warum machst du das? Weil das gefährlich ist. Gott wird uns als Männer nicht einfach zuschauen und sagen, ja, misshandle deine Ehefrau, gib keine Ehre und kenne sie ja gar nicht. Tu einfach dein Ding, verbring deine Zeit mit deinen Kumpeln und verbring deine Zeit mit deinen Hobbys und verbring deine Zeit mit deiner Arbeit und rede selten mit deiner Ehefrau. Das ist völlig in Ordnung, passt. Das wird Gott nicht machen. Gott schaut uns an und sagt, hey, ich habe was Besseres für dich. Deine Ehe soll ein Bild sein von Jesus und der Gemeinde. Du musst da Zeit investieren. Hey, lieber Ehemann, mach was. Tu was. Und du wirst spüren, wenn du das in einer Ehe lebst, wo du Gott wirklich den Heiligen Geist betrübst und der Herr Jesus nicht einverstanden ist damit, was für eine Spannung in der Ehe ist, was für wenig Einheit und Harmonie vorhanden ist. Und lieber Mann, wenn wir dann sagen, das ist die Schuld meiner Frau, sie muss sich unterordnen. Hast du die Bibel nicht gelesen? Lies die Bibel. Steht nicht so in der Bibel. Es ist unsere Verantwortung, unsere Frauen zu lieben. Und wenn es Spannung gibt, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen und die Frage stellen, was mache ich jetzt hier falsch? Zu oft wollen wir Schuld an andere Leute. Männer, die in dieser Sache wie in anderen Bereichen in Sünde leben, haben dann keine Kraft gegen Sünde. Sie haben mangelnden Erfolg im Dienst des Herrn. Die Kinder hören auf sie gar nicht, folgen gar nicht. Es gibt Entfremdung auch unter den Kindern. Wir Männer, wir alle müssen immer wieder Buße tun. Immer wieder den Herrn darum bitten, Herr, zeig mir in meinem Leben, wie ich fleischlich mit meiner Frau umgehe und diese biblische Vorrechte nicht erfülle. Lass uns wirklich das auch tun, dass wir mit Einsicht mit unseren Frauen leben. So gehen wir zurück zu diesen Fragen. Hast du das Herz deiner Frau gewonnen und erhalten? Wenn nicht, glaub wirklich nicht, dass du die Herzen deiner Kinder erreichen wirst. Wenn du es mit deiner eigenen Ehefrau nicht schaffst, wie sollen deine Kinder mit deinem Herzen verbunden sein? Und wenn du jetzt deine Ehe so betrachtest als, ja, es dreht sich um das Äußerliche, sie fügt sich und alles ist gut, sie folgt, alles ist in Ordnung, dann siehst du das wahrscheinlich bei den Kindern genauso. Die Kinder folgen und gehorchen, alles ist gut. Und sobald die Kinder dann das Haus verlassen, tun sie, was sie wollen, weil sie nie gelernt haben, sich dem Herrn zu unterordnen und ihr Herz dem Herrn zu geben, weil sie haben ihr Herz niemals dir gegeben als Eltern und weil die Mama und Papa niemals ihren Herzen einander gegeben haben. Und alles ist oberflächlich und das bringt genau nichts. Gott will unser Herzen. Hör niemals auf damit, deine Frau wirklich zu lieben. Sie ist eine wunderbare Person, die Gott liebt und schätzt. Ist kein Objekt. Man darf sie nicht ausnützen. Leitest du deine Frau und Familie? Würden deine Kinder und Frau gerne für dich als Chef arbeiten, sozusagen? Ist dein Leitungsstil so, dass deine Frau weiß, wenn mein Mann eine Entscheidung trifft, dann macht er das nicht einfach aus heiterem Himmel. Der hat mit mir auch darüber gesprochen. Er versteht, was meine Perspektive ist. Er versteht, was ich erlebe. Er versteht, wer ich bin und wie das auf mich auswirken wird. Und er macht die beste Entscheidung, die in der ganzen Situation möglich ist. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, und ich glaube, die meisten würden das hier sagen, die länger verheiratet sind. Ich kann mich gar nicht mal an das letzte Mal erinnern, wo ich zu Grace sagen musste, meine Ehefrau, Grace, tut mir leid, was deine Anliegen sind, sind mir wurscht, wir gehen trotzdem diesen Weg. Ich habe das, die Autorität, ich habe die Führungsrolle, so, tut mir leid, du musst dich fügen. Warum kommt das nicht vor? Weil wenn ein Ehepaar miteinander redet, gemeinsam das überlegt, gemeinsam betet, da kommt man gemeinsam zu dem Schluss. Auch wenn vorher unterschiedliche Meinungen herrschten, man fügt zusammen diese Ideen, man kommt dann zu einer Entscheidung, die für die gesamte Familie wirklich passt und wo wirklich Einheit herrscht. Und da sagt man nicht, das war jetzt der Mann, hat die Entscheidung getroffen. Was haben wir letzte Woche gelernt? 1 + 1 = 1. Die Ehe, die Menschen in der Ehe, wir als Ehepartner haben die Entscheidung getroffen, der Mann leitet, aber es ist Einheit, das da ist. Und sollte es dann irgendwann mal zu diesem Ausnahmefall kommen, dass der Mann doch seine Frau übergehen muss oder sagen muss, trotzdem müssen wir das machen, die Frau wird wissen, mein Mann versteht meine Situation. Und er macht das nicht, um mir das Leben schwer zu machen. Er sieht das als deine Verantwortung vor dem Herrn. Und dann die Frau, die biblisch unterordnet ist, wird auch sagen, genau das möchte ich auch. Ich will, dass mein Mann den Herrn folgt. Weil der Mann hat als sein Haupt Christus. Der Mann ist nicht der König der Welt. Schuld. Schiebst du die Schuld, dass deine Ehe schwach ist, auf deine Frau? Wenn du das machst, hör auf. Übernimm die Verantwortung. Mach was. Was würdest du in der Arbeit tun, wenn irgendwas schief geht? Was würdest du in dem Studium tun, wenn irgendwas nicht funktioniert? Du würdest irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um zu lernen. Und wenn du sagst, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun kann. Es gibt so viele gute Ressourcen heute. Hol mal dieses Buch, Der geistliche Ehemann. Ich kann euch sagen, wo das ist. Sehr zu empfehlen. Ist nicht die Bibel, aber voll von biblischen Prinzipien. Oder dieses Buch ist nett. 40 Tage Liebe wagen. Also da gibt es dann eben eine Anleitung, wie du deine Partnerschaft positiv verändern kannst. Da stehen in diesem Buch solche Dinge wie, sag heute nichts Negatives zu deiner Frau. Du sagst, hä? Wisst ihr, wie viele Beziehungen von negativen Äußerungen geprägt sind? Sobald irgendwas nicht passt, da hörst du, du Idiot. Mann zur Frau, Frau zu Mann. Hör auf, mach das nicht. Es ist sehr einfach, aber dann gibt es natürlich auch andere Dinge. Opfere dich irgendwie für deine Frau auf heute. Du könntest das, das, das oder das tun und schreib es dann auf. Hey, es gibt Möglichkeiten. Männer, die Ehe ist so wichtig. Übernimm die Verantwortung und nimm es ernst. Der Herr Jesus hat uns das befohlen. Wie opferst du dich für deine Frau auf? Und dann, das war eben unser letzter Punkt. Wie opferst du dich für sie, deine Frau auf? Liebe Männer, übernimm die Verantwortung. Fang an oder mach weiter mit deiner Ehefrau in Einsicht und Ehre zu leben. Und wenn es hier einen Ehemann gibt, der nach Hause geht und sagt, puh, das habe ich alles schon erledigt. Ich bin da auf einem guten Weg. Ich habe nichts zu tun. Möchte ich jetzt eindeutig vor allem hier sagen, stimmt nicht. Und ich sprich mich selbst an. Ich wurde genauso überführt in meinem Studium hier. Wir alle können und müssen an unsere Ehen liebevoll arbeiten und das nicht als selbstverständlich betrachten. Und liebe Ehefrauen, wenn dein Ehemann jetzt mit dir sprechen möchte und herausfinden möchte, wie du denkst, bitte, bitte, in den nächsten 2 Wochen, bis wir das Thema Unterordnung betrachten. Bitte jetzt das nicht als Ausrede nehmen, um deinen Mann mit deinen Worten zu verprügeln. Und zu sagen, ja, du hast das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht. mag alles richtig sein, aber lernen wir miteinander zu reden in einer Art und Weise, dass er das Ziel verfolgt, Jesus zu ehren und gemeinsam in Harmonie zu leben. Helfen wir einander in dieser Aufgabe. Und zum Schluss, was da herauskommt, ist so wunderschön. Und es ehrt den Herrn. Und genau das ist, was dann Petrus sagt. Ungläubige Leute schauen diese Ehen an und die sagen, da ist was wirklich Schönes daran. Das sind normale Menschen, aber da ist eine Harmonie, eine Liebe, eine gemeinsame Verfolgung von einem Ziel, Jesus zu ehren. Es ist angenehm. Es ist schön. Das ist unser Ziel, dass Menschen an unseren Ehen auch Jesus sehen. Preist dem Herrn für seine große Gnade. Lass uns als Kinder Gottes genau das tun, was der Herr uns sagt, und ihm vertrauen und uns darüber freuen. Und wenn du heute nicht verheiratet bist, verstehe noch einmal einfach, wie treu der Herr ist. Er gibt Gnade. Und in anderen Lebensbereichen genauso. Der Herr schenkt uns das, was wir brauchen, um ihm zu folgen und ihm treu zu dienen. Lass uns miteinander beten, bevor wir dann unser Abschlusslied singen.